SWR 1 Arbeitsplatz mit Lena Stadler.
Unser großes Thema diesmal: der Stellenabbau beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen und was die Krise der Autoindustrie generell für die Beschäftigten bedeutet. Außerdem stellen wir einen Insolvenzverwalter vor und verabschieden in unserem Brief der Woche den Bundeskanzler in die Ferien. Schön, dass Sie eingeschaltet habt beim SWR 1 Arbeitsplatz Podcast. Der Autozulieferer ZF aus Friedrichshafen gehört zu den ganz Großen. Hinter Bosch und dem chinesischen Unternehmen Denso ist ZF die Nummer 3 auf dem Weltmarkt. Die Geschäfte laufen jedoch schon länger nicht mehr so, wie sie sollen. Firmenintern ist von einem Teufelskreis aus Absatzproblemen bei E-Autos, wachsender Konkurrenz aus China und sinkenden Abrufzahlen die Rede. Das Unternehmen ist hoch verschuldet und Ende der Woche hat ZF angekündigt, in den kommenden 4 Jahren bis zu 14.000 Stellen abzubauen. Das entspricht ungefähr einem Viertel der Belegschaft in Deutschland. Dieser ZF-Mitarbeiter aus Friedrichshafen, der ist ziemlich enttäuscht.
Ja, es ist traurig, dass der Mitarbeiter das natürlich wieder erst über die Medien mitkriegt, dass er einen Stellenabbau macht. Ich bin froh, dass ich jetzt dann bald in Rente bin, dass ich es wenigstens noch geschafft habe. Aber schade um die Jungen, die jetzt noch kämpfen drum und sollen da noch motiviert sein, in dem Laden weiterzuarbeiten.
Der ZF-Betriebsrat hat direkt angekündigt, gegen den Stellenabbau zu kämpfen. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats, Achim Dietrich, hat dem SWR gesagt:
Natürlich ein Schock, große Überraschung, dass das jetzt kurz vor dem Sommerurlaub hier veröffentlicht wird. Die Beschäftigten machen sich natürlich entsprechend große Sorgen. Es herrscht großes Unverständnis, dass der Vorstand sich hier gegen Deutschland entscheidet.
Ausverkaufsstandort Deutschland also quasi. Diesen Vorwurf hat ein Sprecher von ZF sofort zurückgewiesen. Die deutschen Standorte sollten durch schlankere Strukturen vielmehr gestärkt werden, hat er gesagt. Das hat bei der Geschäftsführerin der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, Helene Sommer, erstmal für einen bitteren Lacher gesorgt. Sie hat mir gesagt, dass ZF sehr wohl Möglichkeiten hätte, die Beschäftigung hierzulande zu stärken, ohne Stellenabbau.
Zum Beispiel, indem Zukunftsprodukte nicht an neu geschaffenen Standorten in Niedriglohnländer angesiedelt werden, sondern eben bei uns. Es gibt ja neue Aufträge, es gibt neue Produkte und dass diese eben bei uns angesiedelt werden. Und im Übrigen, ja, wir haben jetzt an ein paar Standorten echt auch konjunkturelle Probleme. Da haben wir ein Maßnahmenbündel vereinbart, in Friedrichshafen ja zum Beispiel Kurzarbeit, wie man durch solche Phasen durchkommt, eben ohne Beschäftigung abzubauen.
Sagt Helene Sommer von der IG Metall Friedrichshafen Oberschwaben. Der Stellenabbau bei ZF und die Misere der Autoindustrie generell, darüber habe ich mit Thomas Wagner gesprochen. Er ist unser Reporter vor Ort in Friedrichshafen und beobachtet die Autoindustrie in Baden-Württemberg schon länger. Ordnen wir mal ein: ZF hat hohe Schulden angehäuft durch Übernahmen in den vergangenen Jahren. Die Belegschaft muss das jetzt ausbaden. Kann man das so sehen?
Naja, also so ein bisschen halt. Also die Schulden, die liegen in der Tat bei 10 Milliarden Euro und das ist schon ein ganz, ganz dickes Brett. Aber die kamen zustande, weil der Vorstand in den vergangenen 10 Jahren immer wieder strategische Entscheidungen getroffen hat, um das Ding zukunftssicher zu machen und damit auch ein bisschen natürlich an die Beschäftigten gedacht hat. Also man hat 2 große Konzerne übernommen, den amerikanischen THW-Konzern und den Bremsenhersteller Wabco. Und man hat immer gesagt, das brauchen wir, um die Arbeitsplätze, gerade die in Deutschland, zu sichern, denn das ist Zukunft. Also THW zum Beispiel ist ganz vorne dran bei autonomen Fahren, ist ja eine Zukunftstechnologie. Und insofern sagt der Vorstand, dieser Vorwurf, dass das jetzt alles zulasten der Beschäftigten geht, das ist eigentlich falsch. Man hat das schon getan, um den Gesamtkonzern zukunftssicher zu machen, aber kostete eben Geld. 10 Milliarden Euro Schulden, das ist nicht wenig. Und der Konzern tut sich wirklich, wirklich sehr, sehr schwer, das Ganze abzustottern.
Was wissen wir denn jetzt schon konkret zum Stellenabbau? Kann man schon sagen, welche Abteilungen es besonders trifft und ob ganze Standorte sogar geschlossen werden?
Na, es sind ja schon 2 kleine Standorte geschlossen worden in Nordrhein-Westfalen, Schalke zum Beispiel, bei Gelsenkirchen. Aber es ist so, dass der Konzern keine Angaben über konkrete Standorte gemacht hat. Das soll noch kommen. Da wird auch erst nochmal verhandelt mit den Arbeitnehmervertretern. Denn es ist ja wirklich auch eine Schocknachricht für Beschäftigte, die da arbeiten, wenn es heißt, plötzlich euer Arbeitsplatz ist morgen nicht mehr da. Aber eines kann man schon sagen, es geht um die Geschäftsfelder, die mit elektrifizierten Getrieben zu tun haben. Und es geht auch ein bisschen um die Elektromobilität. Da will man Kooperationspartner suchen. Kooperationspartner heißt immer, man arbeitet mit anderen Firmen zusammen. Da machen teilweise die den Job. Das geht natürlich auch zulasten der Arbeitnehmer am Standort selber. Also ich tippe mal, das ist aber meine persönliche Wahrnehmung, die ich auch so ein bisschen bestätigt bekommen habe unter der Hand. Der große ZF-Standort Saarbrücken, der wird wahrscheinlich schon betroffen sein. Hier am Standort Friedrichshafen, an der Konzernzentrale, da geht es um LKW und Busgetriebe, also so richtig Mechanik. Und die werden eigentlich immer noch ganz gut nachgefragt. Da wahrscheinlich wird der Jobabbau eher verhalten ausfallen.
Wir haben es vorhin im O-Ton gehört, IG Metall und Betriebsrat wollen kämpfen um die Arbeitsplätze. Wie stehen denn die Chancen, dass sich da tatsächlich noch was verhindern lässt?
Also ich würde sagen, die Chancen stehen nicht besonders gut, muss man ehrlicherweise sagen. Denn die Schreckensnachricht mit den 14.000 Jobs, die kam mit Ansage. Also es ist ja schon seit über einem halben Jahr die Zahl von 12.000 Jobs, die man langfristig als Potenzial sieht, abgebaut werden zu können. Die ist schon lange im Gespräch und da gab es auch schon Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Und ich meine, der Betriebsrat, so wie ich ihn kenne, der kann sich ja nicht auf den Standpunkt stellen, wir machen das so wie einst in England, wir lassen praktisch die Halse der Dampflok auf den E-Loks mitfahren. Das will man natürlich auch nicht. Also es geht darum, dass man natürlich möglichst viele Arbeitsplätze erhält und dass man vor allem versucht, Kündigungen zu vermeiden. Ich glaube, da kann der Betriebsrat noch viel erreichen. Aber an der Zahl an sich, an dem Stellenabbau an sich, wird man aufgrund der strukturellen Ursachen nicht herumkommen.
Verlassen wir mal ZF und gucken auf die deutsche Autobranche im Gesamten, die unter Druck steht. Und die Autozulieferer, die sind als das schwächere Glied in der Kette ja noch mal mehr unter Druck. Bosch streicht auch Stellen. Mahle aus Stuttgart hat in den letzten Jahren Jobs gestrichen. Was kommt denn auf die Beschäftigten in der Automobilbranche in Deutschland noch zu, die kommenden Jahre?
Schwere Zeiten, das kann man ganz klar sagen. Denn man muss ja sehen, der Trend geht immer noch, trotz aller Aufweichversuche, hin zur Elektromobilität. Und mir hat das vor längerer Zeit schon mal der Vorstandsvorsitzende von ZF erklärt, ja, für E-Autos braucht man gerade mal halb so viele Menschen wie für richtige Verbrennerautos. Und das wird nicht spurlos an der Branche vorübergehen, das ist das eine. Also da wird es schon daher so eine Art natürlichen Jobabbau geben, nicht nur bei ZF, sondern, Sie haben es ja schon gesagt, bei allen anderen auch. Und zum Zweiten ist es natürlich, dass bitter beklagt wird immer wieder über das Hü und Hott der Politik. Also erstmal Prämie für Elektroautos, dann wieder Prämie für Elektroautos canceln, dann Verbrenner aus beschließen, dann wird wieder diskutiert, ob man es wieder aufweichen soll. Und das ist für Unternehmen wie ZF wahnsinnig schwierig, weil die sich ja einstellen müssen. Die müssen ja die Fabriken ausrichten, die müssen überlegen, wie machen wir das in Zukunft. Und das geht nicht so hü und hott und von heute auf morgen. Und da wird immer wieder bitter Klage darüber geführt, dass die Politik mit ihren Vorgaben nicht verlässlich ist. Und das ist auch ein großes, großes Problem, das möglicherweise auch einen Anteil hat, dass Jobs gestrichen werden müssen.
Sagt SWR-Reporter Thomas Wagner. Mit ihm habe ich gesprochen über den geplanten Stellenabbau beim Autozulieferer ZF in Friedrichshafen und über die Lage der Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie im Gesamten. Und nicht nur in der Autoindustrie kriselt es, die gesamte Wirtschaft in Deutschland ächzt. Die Folgen der Corona-Pandemie, hohe Energiepreise und die gestiegenen Zinsen setzen viele Firmen und Unternehmen unter Druck, manche so sehr, dass sie Insolvenz anmelden müssen. Experten rechnen damit, dass in diesem Jahr etwa 20.000 Firmen pleite gehen werden. Die Beschäftigten bangen um ihre Jobs, die Gläubiger haben Angst um ihr Geld. Ein Insolvenzverwalter soll in dieser Notsituation dann retten, was noch zu retten ist. Unser Reporter Raphael Moos hat einen getroffen.
Reinhard Metoya ist Geschäftsführer einer großen Kanzlei mit Sitz in Lauder-Königshofen. Der 48-Jährige betreut mit seinen 70 Beschäftigten rund 200 Insolvenzverfahren. 50.000 Kilometer fährt er im Jahr. Vor Ort muss er zunächst feststellen, ob das Unternehmen saniert werden kann und, wenn ja, einen Investor finden.
Wenn wir tätig werden, dann ist schon kurz vor 12. Das Geld ist entweder komplett ausgegeben oder die Banken haben durch Pfändungen oder Finanzämter, Krankenkassen, haben die Konten gesperrt. Es ist durchaus ein Wettlauf mit der Zeit.
Manchmal gibt es heftige Einschnitte, Kämpfe mit dem Betriebsrat. Natürlich habe er Mitgefühl, sagt er, aber...
Ob Sie jetzt der Mutter mit zwei Kindern kündigen oder dem 60-Jährigen, der quasi keinen anderen Arbeitsplatz findet, das ist dann so. Aber wenn Sie der Ansicht sind, objektiv ist das für die Forterhaltung der Firma am besten, dann müssen Sie leider den Weg gehen.
Ein besonderes Terrain in insolventen Betrieben ist auch der Umgang mit der entmachteten Geschäftsführung. Anke Scherdron leitet ihre Druckerei in Elstal in fünfter Generation. Sie sagt,
ich muss halt alles, was nach außen geht, Verträge, Rechnungen bezahlen lassen, ähnliches, mit ihm respektive in seinem Haus abstimmen. Das ist schon sehr ungewohnt am Anfang.
Der Umgang sei aber von Beginn an fair gewesen.
Ich hatte gerade einen Insolvenzantrag gestellt und wusste noch nicht so 100%, was jetzt alles auf mich zukommt und wie wird der Insolvenzverwalter sein. Ich muss sagen, ich war angenehm überrascht, weil seine erste Ansprache bei der Betriebsversammlung meine Mitarbeiter sehr positiv mitgenommen hat und die Arbeitsplätze alle erhalten möchte.
Die meisten Insolvenzverwalter sind Steuerberater oder Anwälte. Sie bewerben sich bei Gerichten für die Auswahl. Metoya ist promovierter Jurist.
Ich wollte von Anfang an nicht der klassische Anwalt werden. Das hat mir nicht zugesagt, weil ich nicht Scheidungen oder Strafsachen verteidigen wollte, sondern ich wollte immer diese Verbindung zwischen der Wirtschaft und Jura haben.
Ahnung von der Branche der zu rettenden Unternehmen ist nicht zwingend nötig. Sie hilft aber, die Probleme schnell zu erkennen und auch bei der Suche nach Investoren und Lösungen. Metoya arbeitet in der Regel 10 Stunden am Tag, Urlaube bricht er häufig ab. Seine Partnerin trägt das mit.
Das war auch die Vereinbarung, dass wenn das Verfahren kommt, dann kommt das Verfahren. Und ich kann nicht sagen, ich bin jetzt im Urlaub, ich komme erst in 10 Tagen. Das geht nicht. Also familienfreundlich ist der Beruf leider nicht.
Dafür aber lukrativ. Der Verwalter bekommt ein Honorar, das sich an der Höhe der geretteten Masse orientiert. Davon muss er aber auch seine Beschäftigten bezahlen.
Er kommt, wenn's brennt. Der Insolvenzverwalter Renald Metoya aus Lauda-Königshofen. Raphael Moos hat ihn vorgestellt.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser, unser Mann für alle Fragen rund ums Arbeitsrecht. Und wir haben eine Frage von Alexandra aus Obersulm. Sie schreibt: Mein Arbeitgeber hat mir diesen Monat Minusstunden vom Gehalt abgezogen. Ich war früher fertig und es gab nichts mehr, das ich hätte tun können. Er hat mir einfach keine Arbeit zur Verfügung gestellt. Darf er das?
Grundsätzlich ist das Risiko des Arbeitgebers, ob er die vereinbarten und damit auch normalerweise garantierten Stunden abrufen kann. Das ist das sogenannte Betriebsrisiko. Es sei denn, es ist ein Arbeitszeitkonto vereinbart. Ja, das kann Vertrag, Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung sein, der regelt schwankende Arbeitszeit. Das ist ja in vielen Betrieben, ist das ja inzwischen so, muss man sagen. Arbeitszeitgesetz erlaubt das auch. Und deswegen würde ich der Hörerin empfehlen, einen Anwalt aufzusuchen, weil das sind so Fälle, wo man sich ja dann auch wundert, wieso will der Anwalt mit mir einen einstündigen Beratungstermin vereinbaren? Das sind diese Fälle und man muss eine Menge Unterlagen mitbringen, ja, damit der Anwalt das wirklich seriös untersuchen kann. Und das kann man im Grunde genommen im Radio, wir können eine Menge Probleme lösen und hier auch Empfehlungen aussprechen. Aber hier muss man wirklich sagen, das muss man gründlich untersuchen, deswegen ab zum Anwalt oder zur Gewerkschaft. Oder wenn es einen Betriebsrat gibt, zum Betriebsrat.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Bundeskanzler Olaf Scholz ist irgendwie schon ein Phänomen. Egal wie tief seine Partei im Umfragekeller steckt und auch egal wie niedrig seine Umfragewerte gerade sind, er bleibt gelassen und entspannt. Kritiker sagen, arrogant. Wie er seine Sommerferien nutzen könnte, um weiterhin so tiefenentspannt zu bleiben, dazu hat sich unsere Brief der Woche Autorin Sabine Geipel ein paar Gedanken gemacht.
Lieber Olaf Scholz, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Dabei haben Sie das eigentlich gar nicht nötig. Extrem gut gelaunt und bester Dinge haben Sie sich diese Woche in Berlin bei der Sommerpressekonferenz der versammelten Hauptstadtjournalie präsentiert. Locker leicht, mit sommerlich offenem Hemd und vor allem äußerst zufrieden mit sich selbst. Das finde ich beachtlich. Während unser eins ja einen Tag vor Ferienbeginn immer abgekämpft aus dem letzten Loch pfeift, wirken Sie so, als hätten Sie Ihren Urlaub nicht vor, sondern bereits hinter sich. Völlig tiefenentspannt erklären Sie, Sie und Ihr Kabinett seien vor der Sommerpause nochmal fleißig gewesen, hätten ganz viele Gesetze beschlossen. Ehrlich, lieber Olaf Scholz, für mich klingt das ein bisschen so wie in der Sendung mit der Maus. Und so kindlich naiv kommen Sie auch daher. Der fette Streit um den Haushalt, krasse Wahlniederlagen, miserable Umfragewerte, das alles perlt an Ihnen ab wie die Wellen am Strand der Adria. Der Streit in der eigenen Partei um neue NATO-Raketen? Ach was, wenn man ihnen glaubt, dann stehen die Genossen geschlossen wie die Autos im Stau vorm Gotthard. Und nur ein einziges Mal sind sie ein ganz kleines bisschen zusammengezuckt, lieber Olaf Scholz, auf die Frage, ob sie nicht womöglich auch den Biden machen wollten. Aber nein, nein, als Kanzler wollten sie nächstes Jahr wieder antreten, Kanzler zu werden, na klar. Aber Sie haben ja recht. Warum soll man sich von der allgemein miesen Stimmung die schöne Urlaubslaune verderben lassen? Positiv denken! Ihr Urlaubsziel wollten Sie der Presse ja nicht verraten, aber ich vermute mal, irgendwas zwischen Yoga-Retreat und Schweigekloster. Denn wie wird man sonst so resilient? Aber vielleicht ist das einfach auch Ihr Naturell und das O in Olaf steht ganz simpel für Optimismus. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihr Fan Sabine Geipel.
Ja, dann wäre dieses Rätsel also auch gelöst. Und das war's dann auch schon für diesmal. Am Mikrofon war Lena Stadler. Bis bald.
Eins gehört. SWR 1.